Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich begrüße euch herzlich zur Folge Nummer 64. So viele Kunstfunkens gibt es schon. Und heute wieder ein besonderer Gast, nämlich Thomas Stipsitz. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Wer es nicht weiß, aber ich gehe davon aus, dass ganz viele HörerInnen wissen, wer er ist. Er ist Schauspieler, Kabarettist, Buchautor, Musiker. Ich sage jetzt so jemanden Tausendsasser.
Ja, hallo, Trich. Ja.
Und er ist gerade in Graz mit seinem neuen Programm Lotterbuben, das er gemeinsam mit Viktor Gernot in der Listhalle spielt, ausverkauft. Er wird dann weiter nach Salzburg und Wiener Neustadt reisen, auch ausverkauft. Dann nach Klagenfurt-Villach, auch ausverkauft. Also wer Lotterbuben noch sehen möchte, muss sich um Karten im nächsten Jahr bemühen. Wenn man auf seiner Homepage nachschaut, es gibt noch ein paar Restplätze. So, das war jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe immer eine Einstiegsfrage.
Ja.
Die heißt Audio oder Video?
Das ist eine schwierige Frage. Ja, beides, ja. Also audiomäßig bin ich doch eher so Vinyl-Purist, ja. Also ich höre bei mir daheim wirklich nur Platten. Ich habe auch so von einem Freund aus Stinaz, der Antiquitätenhändler ist. Ich habe auch so einen Wurlitzer daheim mit Singleplatten. Ja. Ich bin ein bisschen ins 21. Jahrhundert gedriftet, weil er hat mir in diesen Wurlitzer so einen Bluetooth-Empfänger eingebaut. Jetzt kann ich übers Handy auch über den Wurlitzer Spotify hören. Tue ich schon auch. Ja.
Okay. Und meine zweite Frage ist, Kunst oder Kultur?
Kultur? Ja. Also ich kenne mich zu wenig aus, in der Kunst. Ja. Mhm. Ich habe schon einige Ausstellungen besucht, ja. Bin dann immer fasziniert, ja, was die Leute alles gemeint haben, aber ich könnte da keine Expertise abgeben.
Ja. Aber du bist lustig, weil du hast Kunst sofort mit bildender Kunst verknüpft.
Ja, aber Kunst ist ja nicht nur bildende Kunst. Ja. Tanz zum Beispiel.
Du bist auch Künstler.
Ja, Kleinkünstler. Ja.
Genau.
Ja, genau.
Kennst du Marc-Uwe Kling, das Känguru?
Ja, genau. Okay. Ja, freilich. Ja.
Da wird die Kleinkunst immer ein bisschen auf die Schaufel genommen.
Genau, ja. Ja, das ist aber der Vorteil an der Kleinkunst, weil sie muss nicht perfekt sein. Ja, sie darf ein bisschen rotziger sein, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und das Gute ist an der Kleinkunst, dass es sie nicht so wichtig nimmt, wie vielleicht die ganz hohe Kunst.
Okay,
ja.
Okay. Ja, ich wollte quasi ein bisschen einen Bogen spannen. Es ist nämlich ganz lustig. Thomas Stipsitz ist natürlich beim Kunstfunken zu Gast, weil er gebürtiger Steirer ist. 1983 in Leoben geboren, dort auch in die Schule gegangen, im Borg Eisenerz maturiert. Auf seiner Website kann man lesen, Religion mit Nachzipf.
Ja.
Was heißt das?
Ich bin durchgeflogen. Also
bei der Matura?
Bei der Matura, ja. Ich glaube, dass dieses Kunststück in Eisenerz bis jetzt nur mir gelungen ist.
Und das in Religion?
In Religion, ja. Ich hatte leider einen sehr religionaffinen Matura-Vorsitzenden.
Aha.
Ja. Und jetzt kann man es ja sagen, damals ungefähr, weil Eisenerz war ja eine tolle Schule, das war sehr familiär, weil es überschaubar war, nicht groß. Jetzt hat man von einigen Lehrerinnen und Lehrern so durch die Blume hat man schon ungefähr gewusst, was kommen wird. Mhm. Ja, so zur Matura, zur Kernfrage. Und bei meinem Religionslehrer, ich habe einen super Religionslehrer gehabt, der Mies Gerald, ich habe ihm gesagt, ich hätte gern die Genesis. Ja. Und er hat mir so einen Wink gegeben, aber ich habe es nicht verstanden. Er hat ihm gesagt, ich kann dir nicht sagen, was du zur Matura kriegst. Ich habe aber diesen Wink nicht verstanden.
Mhm.
Und dann habe ich halt viel gelernt, nur halt nicht die Genesis, ja, diese Schöpfungsgeschichte. Und dann kam das. Ja. So, und das war natürlich blöd, weil da habe ich gewusst, okay, da weiß ich zu wenig.
Mhm.
Und dann war der zweite Text war theologischer Text von einem jüdischen Philosophen, ich habe leider den Namen vergessen, über Jesus, den zu interpretieren. Und da habe ich gedacht, okay, da reihe ich mich schon zusammen. Ja. So, jetzt gab es aber über diesen Text ganz viel fachtheologische Abhandlungen und die wollte der Matura-Vorsitzende hören. Ja. Und das war dann sehr lustig, weil ich hatte als Spezialgebiet Adolf Holl, Jesus in schlechter Gesellschaft. Und da habe ich wirklich brilliert. Mhm. Und in der Kernfrage war es halt nicht genügend. Und wenn man auch nicht genügend hat, dann fliegt man halt durch.
Ah, ja. Okay. Und hast du dann beim Wiederholen die Genesis?
Nein, da kriegst du nicht, sondern da waren dann synoptische Evangelien und die habe ich gelernt und dann hat das alles passt, ja.
Also du kennst dich da aber ziemlich aus.
Naja, ich wollte ja Religionslehrer werden, ja.
Ah, da sind wir schon bei einer lustigen Frage, weil das der Plan B gewesen.
Das wäre der Plan B gewesen, ja.
Ah, gut.
Also ich hätte kombinierte Religionspädagogik studieren wollen mit Religion und Philosophie, mhm, ja, oder Geschichte, das war mir noch nicht so ganz sicher. Und das Tolle war, nach Wien und die Theologische Fakultät in Wien war zu der Zeit, ich glaube auch jetzt, das war jetzt nicht überlaufen, sage ich jetzt einmal, ja, also von die Plätze her, ja. Und ja, aber dann kam eigentlich das Kabarett dazwischen und dann habe ich gedacht, ja, jetzt probiere ich das einmal und studieren kann ich immer noch. Ja.
Okay. Also das heißt ja, Religionspädagoge, das heißt, du wärst vielleicht dann auch von einer Klasse gestanden und hättest, genau, so wie jetzt vom Publikum.
Genau, ja, ja. Schlechter bezahlt wahrscheinlich, ja, ja. Und das Publikum wahrscheinlich weniger auch nicht lustig. Immer weniger lustig, ja, ja. Aber jetzt im Endeffekt bin ich schon froh, dass ich jetzt das machen kann, was ich mache.
Ja. Ist aber lustig, dass du sagst, dass Kabarett dazwischen kommen. Weil es gibt ja natürlich schon, wenn man so in der Steiermark, in der Landschaft sich umhört und quasi über dich, was heißt einfach, was sagt Thomas Stipsitz, ah ja, der hatte in der Schule schon so ein Talent. Mhm. Das war lustig. Was hast du in der Schulzeit ein Talent? Was hast du dort gemacht? Warst du Schulsprecher?
Nein, gar nicht, sondern eher so Klassenclown ein bisschen, ja. Aha. Ich habe aber halt nebenbei im Jugendzentrum Spektrum in Leoben, war ein tolles Jugendzentrum, da gab es sehr viele engagierte Leute und da haben sie so erste Jugendtheatergruppen gebildet und so Kulturabende hat es da gegeben und da habe ich immer schon so ein bisschen Kabarett gemacht. Aber natürlich, der Schritt, wo man sagt, man geht jetzt ins Professionelle und man versucht davon zu leben, ist ja noch mehr anderer. Aber ich hatte dann wirklich auch ein bisschen Glück, weil mit der I. Stangl, der sehr lange das Kabarett Niedermeyer in Wien geleitet hat, hat mich in Graz einmal gesehen bei so einem Kurzauftritt und hat gesagt, den müsst ihr nehmen. Mhm. Und konnte dann nach meinem Zivildienst die Premiere schon im Kabarett Niedermeyer machen und jeden Sonntag dort spielen. Und das war eigentlich der Grund, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, wisst ihr was, ich probiere das jetzt einmal. Okay. Ja, weil ich spiele jeden Sonntag im Kabarett Niedermeyer. Und schau, ob sie das ausgeht. Und das hat für die damaligen Verhältnisse recht schnell funktioniert für das, was ich damals gebraucht habe. Ja.
Okay.
Ich habe eine kleine Wohnung gehabt im 10. Die hat summa summarum mit Heizung alles zusammen, hat die, glaube ich, 320 Euro gekostet.
Okay.
Und das habe ich mir selber dann schon finanzieren können. Ja.
Das war aber dann sozusagen schon dieses zweite Solo-Programm, weil das erste war ja das im Theatercafé in Graz.
Genau, das war Tiefkalt, genau, das, da bin ich aber noch Schule gegangen. Und das zweite Solo-Programm, Erbarmungslos, war dann so das erste Programm, mit dem ich dann eben auch so richtig professionell auf Tour gegangen bin, also professionell zu der Zeit, ja. Und nebenbei auch lange Nacht des Kabarets gespielt habe, da mit dem Coach Martin, Peppi Hopf, Klaus Eckel. Und da waren wir echt viel unterwegs, also ja. Solo und lange Nacht, das waren im Jahr oft 280, 300 Vorstellungen. Also es war richtig viel.
Ja. Dafür habt ihr dann auch einen Preis bekommen.
Genau, da haben wir so einen Nachwuchskabarettpreis gekriegt. Genau. Ja.
Jetzt ist natürlich lustig, weil wir haben es schon aufgeklärt, dass du in Leoben aufgewachsen bist und in die Schule gegangen bist. Aber es gibt ganz viele Menschen in Österreich, die glauben ja, du bist ein echter Burgenländer.
Ja.
Wie hast du das quasi im Image gehabt, den Menschen zu verklickern, du seist ein Burgenländer, obwohl du gebürtiger Obersteirer bist?
Naja, das hat schon, dadurch, dass mein Papa aus Stinnaz ist und ich die, als Kind immer die ganzen Ferien dort verbracht habe. Und im Prinzip ist das ein bisschen passiert, weil ich habe dann im zweiten, im Erbarmungslos-Programm, da habe ich schon ein bisschen über Stinnaz geredet und so. Und da ist dann auch dieses Freiboot-Geschichte und so entstanden, auch aus einer Laune heraus. Da war es so, wegen dem Film Fitzcarraldo von Werner Herzog, wo der Fitzcarraldo im Dschungel eine Oper bauen will. Und da war dann so beim Blählen gesagt, ja, das ist ein Dschungel, eine Oper im Dschungel, so wie ein Freibad in Stinaz. Ja. Und so ist das dann entstanden und irgendwie ist mir so dann das, der Stinazer irgendwie blieben. Ja. Und habe das dann aber auch weiter so forciert. Ja. Weil einfach in dem Ort aufgrund dieser Eigenständigkeit einfach so aus meiner Sicht damals mehr satirisches Potenzial drin war, als wie Leoben, das doch eine Stadt ist, die zweitgrößte Stadt in der Steiermark. Ja.
Das ist nämlich sehr spannend, weil Stinaz ist natürlich, und jetzt sind wir schon bei einem deiner künstlerischen Gattungen, nämlich der Literatur. Du schreibst ja auch Bücher.
Literatur.
Da komme ich eh noch später drauf zurück, was nämlich Kriminalromane so für einen Ruf haben. Aber die spielen alle in Stinaz. Jetzt ist der vierte und neueste Band erschienen, nämlich das Allerheiligen-Fiasko.
Ja.
Nicht Allerseelen-Fiasko, Allerheiligen-Fiasko. Der erste Teil, die Kopftuch-Mafia, ist verfilmt worden, wurde unlängst im ORF gespielt. Ich sage jetzt alle vier auf, damit man merkt, die haben mich vorbereitet.
Ja.
Also die Kopftuch-Mafia, ja, die Uhudler-Verschwörung, ja, der Eierkratz-Komplott,
ja,
und eben Allerheiligen-Fiasko.
Ja, Wahnsinn, ja. 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 Super vorbereitet. Ja.
Das ist top.
Ja.
Das ist natürlich auch die Frage, hättest du dir vorstellen können, deine Kriminalromane in Leoben oder Eisenerz zu verorten?
Also an das habe ich eigentlich nie gedacht, weil dadurch, dass der Ort Stinaz so viele eigenständige Dinge hat, ja, nicht nur die Zweisprachigkeit, sondern der Umgang mit dieser kroatischen Volkskultur, mhm, ja, oder mit der Herkunft, das fand ich einfach spannend, ja. Dass es eben ein paar Dinge gibt, so wie eben das Eierkrotzen, das sehr, sehr selten woanders vorkommt, ja. Außer in Stinaz oder Allerheiligen ist ein Fest, das kaum in Österreich so zelebriert wird wie in Stinaz. Mhm. Und das war ja für mich wichtig bei den Krimis, weil ich mir gedacht habe, es gibt ja nicht zu wenig Regionalkrimis. Wenn man sowas schreibt, dann erstens einmal über einen Ort, in dem man sich auskennt, mhm, und der eben die eine oder andere Besonderheit hat. Ja. Bei der Kopftuchmafia ging es ja um eine kroatische Hochzeit, ja, die ist ein Jahr, ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe, ja, dieser Brauch. Und mir hat es auch immer mehr interessiert, so die großen Geschichten im Kleinen zu suchen, beziehungsweise die Geschichten, diese Mordfälle, diese Kriminalrätsel so klein zu halten, wie sie eben sind. Also, mhm, dass du jetzt nicht einen Bodycount gibt von 12 Tode und was weiß ich, ja, und da die Weltverschwörung aufdeckt wird, sondern es sind einfache kleine Kriminalgeschichten, ja.
Ja, das ist ja so, dass du, wie du schon gesagt hast, wegen Literatur, gerade Kriminalromane sind ja bis ins 19. Jahrhundert, die Literaturwissenschaft hat das ja immer als Trivialliteratur abgetan. Ja. Das ist es mittlerweile nicht mehr. Es gibt auch ein total schönes Zitat von Bert Brecht, der nämlich dazu sagt, dass ein Kriminalroman logisches Denken verlangt und das auch vom Leser, ähnlich wie bei einem Kreuzworträtsel.
Das ist schön. Schaut, dass der Bert Brecht nicht mehr gelebt hat wie meine Bücher.
Genau. Also, und dann gibt es ja zwei große Kategorien, nämlich Thriller oder also wer es war, mhm, auf Englisch. Gell?
Ja.
Aber so zusammengekürzt, dass ich das nicht mal gescheit ausspreche.
Okay,
kann.
Ja.
Und dann denke ich mal, weil du ja, vor allem im Film sieht man dann diese Columbo-Annäherung. Mhm. Hast du dir das beim Schreiben auch schon überlegt, dass der Herr Inspektor Šivković ein Columbo-Typ ist?
Ja, war eigentlich meine Grundidee von Anfang an. Ich wollte immer so einen Stinazer Columbo machen, aus dem Grund, weil ich mich oft gefragt habe, ich habe zuerst aber eher filmisch gedacht, ja, gar nicht so als Kriminalroman, weil ich mir oft gedacht habe, die Krimi-Landschaft ist so riesig und es gibt, zumindest was ich weiß, überhaupt keinen Ermittler oder Ermittlerin, die so ist wie der Columbo. Ja. Oftmals sehr an diesen skandinavischen Vorbildern orientiert, so misanthropische Typen, mhm, das Leben, alkoholkrank mit der Tochter und so, schlechtes Verhältnis. Und habe ich mir gedacht, komisch, das wird so auf der Hand liegen, dass genau mal einen empathischen, ein bisschen einen zerzausten, ein bisschen an, wie sagt man, so einen, von außen betrachtet, einen harmlos wirkenden Ermittler, der aber die Leute mag, ja. Und im Prinzip war es der Verlag, der kam, der Überreiter, ich habe davor schon mal ein Buch geschrieben, so ein Kurzgeschichtenband. Und die haben mich gefragt, magst du nicht wieder ein Buch schreiben? Und dann habe ich ihnen erzählt, ich habe so eine Idee von so einem Stinazzo Colombo und das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das. Ja. Wir haben alle nicht geglaubt, dass das so erfolgreich wird. Das muss man ehrlich sagen.
Okay.
Ja. Also das war... Aber dadurch ist es auch schön, weil keiner hat so gerechnet damit, ja, dass das so... Ich weiß, wir haben bei der Kopftuchmafia hat die erste Auflage hat 8000 Stück gehabt. Das ist gar nicht so wenig. Ja. Und da haben wir uns, das ist Ende Oktober rausgekommen, das Buch, haben wir gesagt, naja gut, bis nach Weihnachten und dann war aber innerhalb von 2 Wochen oder so, war das Buch weg. Okay. Einfach ausverkauft. Ja. Und da musst du ja 2,5, 3 Wochen warten, bis die nächste Auflage wieder daherkommt. Und jetzt hat sich das dann so hochgesteigert irgendwie, dass die zweite Auflage ist rausgekommen und war durch die Vorbestellungen auch gleich wieder weg.
Okay,
ja.
Okay.
Und dann hat das so einen Lawineneffekt irgendwie.
Hast du eigentlich so Lesereisen gemacht?
Kaum eigentlich, kaum. Ja. Aber dadurch war das...
War nicht notwendig.
Nein, war lustiger. ja. Also schon ein paar so, 2, 3 so in Buchhandlungen, aber es war eher so... Es stand jetzt nicht der große Masterplan dahinter. Mhm. Natürlich im Hinterkopf habe ich mir gedacht, war schon klasse, wenn das vielleicht irgendwann einmal verfilmt wird oder so. Aber das hat man ja dann immer selber in der Hand. Ja.
Okay, also das war schon irgendwie so der Hintergedanke, dass irgendwann ein Film sein könnte.
Naja, klar, ich meine, ich bin ja kein Schriftsteller jetzt im schriftstellerischen Sinn, ja, sondern eher so ein Geschichtenerzähler und die Bücher ja auch dann teilweise sehr dialoglastig sind, was eher am Drehbuch näher ist als am Roman, sage ich jetzt einmal. Und natürlich denkt man da, oder ich zumindest filmisch. Und dann war es aber, nachdem das relativ schnell klar war, dass das so ein Erfolg ist, das Buch, dann haben sie eh recht schnell 5 Firmen gemeldet.
Ja. Und dann gibt es in meiner Meinung nach 2 lustige, also spannende Aspekte. Erstens mal, du spielst ja den Inspektor, da wollte ich natürlich ein bisschen frech fragen, hast du das Casting gewonnen? Oder war das klar, dass du
das spielst? Nein, das war klar. Ja, das habe ich klar. Allein schon, weil ich habe gesagt, wenn man das macht und so, und da war der, da muss ich sagen, da war der ORF wirklich sehr, sehr kooperativ und leibend, weil bei so einer Sache braucht man ja immer einen Co-Partner wegen der Finanzierung. Und in der Regel sind das oftmals, wie es bei den Landkrimis ist oder bei anderen Filmen, ist das ZDF oder ARD. Das ist toll natürlich, aber es heißt, es müssen alle halbwegs verständlich sprechen, weil in Hamburg und so versteht man das dann nicht. Und jetzt war mir klar, okay, ich spiele das selber, weil ich kann halt so Stinazer Dialekt sprechen. Ja. Und die haben auch gesagt, wenn wir das nicht so machen, ja, dann brauchen wir den Film nicht machen. Ja, weil wir erzählen eine Geschichte aus einem sehr besonderen Ort in Österreich. Ja. Und wenn da alle Hochdeutsch reden, dann das verliert ja dadurch. Ja. Und da war der ORF super. Ich habe gesagt, nein, das sehen sie auch total ein und so. Und dann haben wir eben Arte als Co-Partner gekriegt. Und bei Arte ist es wieder anders. Ja, weil die sagen das dann auch mit Untertitel. Und was wirklich lustig ist, Arte Frankreich ist auf das reinkippt. Ja. Der Film kommt auch in Frankreich raus, wird französisch synchronisiert. Ja. Und die 2 Romane, die ersten 2, sind auch in Frankreich erschienen auf Französisch.
Aber das mit dem Französischen, ich habe das nämlich gelesen. Dass das, und dann habe ich sofort dran gedacht, ist das jetzt, sind das dann die Stis umgekehrt? Weil Stis haben sie ja quasi, die, sie reden ja ganz ein komisches Französisch und sie sind das Deutsche ja so schräg synchronisiert. Ja. Dann habe ich überlegt, was machen die mit dem Stinazer-Dialekt?
Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja. Also wir haben eh gesagt, sobald das draußen ist und dass wir das sehen dürfen, wie die dort reden.
Ja.
Aber anscheinend hat uns der vom ORF, der Fernsehchef, gesagt, das französische Publikum ist anscheinend sehr affin für diese kleinen dörflichen Geschichten.
Ja.
Die haben auch schon Landkrimis in Österreich, in Frankreich gezeigt, die unfassbare Quoten gehabt haben. Ja. Und das Einzige, was nicht ging, das war gleich, es durfte nicht Kopftuchmafia heißen, weil es diesen Ausdruck in Frankreich nicht gibt und man das missverstehen könnte.
Okay, ja. Okay, wegen einer Konnotation.
Ja, genau. Ja,
okay.
Genau, ja.
Okay. Das Spannende ist ja dann beim Film, dass ja das Drehbuch, mit dem Drehbuch, da gibt es ja 2 Autoren.
Mhm.
Da hast du denen freie Hand gelassen oder was ist die Rolle eines Romanautors dann zum Drehbuchautor? Weil du hast ja eigentlich überall Erfahrungen.
Ja, ich meine, die 2, der Stefan und der Thomas, die haben wir, also von der Produktionsfirma und so, die haben uns ja ausdrücklich gewünscht, weil ich finde, die gehören zu den besten Drehbuchautoren, für meiner Meinung nach, in Österreich. Und dann ist es auch gut, sowas, wenn man jemandem vertraut, sowas aus der Hand zu geben. Ja. In dem Fall hatten wir den großen Vorteil zu sagen, diese Geschichte hat schon einmal funktioniert. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Und dann haben wir geredet, wir haben kaum Diskussionen gehabt. Ja. Es waren einige Sachen im Drehbuch, in der Erstversion, wo ich gesagt habe, das ist super, ja, schade, dass mir nicht eingefallen ist. Und ein paar Sachen waren drin, wo ich gesagt habe, nein, das will auf keinen Fall, sondern das machen wir so, wie es im Buch ist. Und da haben wir uns relativ schnell gefunden gehabt eigentlich. Und beim zweiten war es überhaupt, da hast du gemerkt, jeder ist so im System und jeder, weil beim Drehbuch, in einem Buch kannst du ja sehr viel machen und es kostet nichts. Also da kann ich ja 1000 Nebenfiguren auftreten lassen, die kein Geld kosten. Mhm. In einem Film, jede Nebenfigur ist eine Schauspielerin, ein Schauspieler, das kostet Geld, jede neue Location ist Geld und da musst du einfach irgendwie einen Kompromiss finden, dass man die Geschichte erzählen kann, ohne dass das irgendwie zu teuer wird alles. Ja. Und da haben die zwei einfach auch viel, viel mehr Erfahrung, wie man sowas macht.
Du hast jetzt den zweiten Film abgedreht, wie man so schön sagt. Jetzt kommt wahrscheinlich die Postproduktion. Ist wieder die Stinazza-Bevölkerung mit eingebunden? Weil bei Teil 1 war dir das ja total wichtig, dass die mitspielen.
Ja, also wir haben teilweise Leute, die im ersten dabei waren, waren wieder dabei. Im zweiten Teil haben wir weniger in Stinaz gedreht wie beim ersten, weil ja das auch so in einem Weingut und da sind wir ein bisschen außerhalb gewesen. Aber es war so easy alles wieder. Ja, weil man hat so das Gefühl gehabt, alle im Team waren so, als hätte es das Jahr Pause gar nicht gegeben, weil jeder hat gewusst, was er zu tun hat. Und insofern macht es dann schon Spaß. Und das schaut ja relativ gut aus, dass wir den dritten auch noch nächstes Jahr verfilmen können. Ja.
Glaubst du, dann musst du eigentlich immer vorher das Buch schreiben, bevor es den Film gibt, oder könntest du gleich mal wechseln und sagen, jetzt gibt es nur einen Film?
Nein, es gab ja auch Ideen von manchen Produktionsfirmen, die quasi gesagt haben, wir nehmen den Schiffkowitz-Kosmos und schreiben halt eine eigene Fernsehserie. Und da habe ich gesagt, nein, das will ich überhaupt nicht, ja. So 45 Minuten, so wie schneller Mittel zum Beispiel. Ja. Ist ein Zugang, aber da habe ich gesagt, das mag ich nicht. Ja. Also ich mag schon meine Geschichten dort verfilmen, weil das ist oftmals so das Problem, ohne das jetzt zu kritisieren, aber manchmal, wenn man das jetzt, dann schreibt das halt irgendwer so, dann ist das jemand, der vielleicht, oder ganz sicher null Bezug hat zu Stinaz, ja, und sich vorstellt, wie Stinaz ist. Und das finde ich nicht gut. Ja. Das war nämlich beim Thomas und beim Stefan so gut, die kommen beide aus kleinen Ortschaften in Kärnten, also sind Kärntner, Slowenien und so, also die haben schon so einen Grundstock, wie so kleine Dörfer funktionieren, waren dann auch in Stinaz, um das zu sehen und so. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, ja, weil manchmal, wenn ich dann so Geschichten vom Land sehe im Fernsehen, dann ich merke dann auch, okay, das hat jemand geschrieben, der hat überhaupt keine Ahnung, wie Landleben ist, ja. Dann werden die Leute immer ein bisschen blöd hergestellt und so, und das geht mir am Nerv, ja. Sowas, ja. Also deswegen war es für mich klar, die Grundlage kommt von mir und zuerst gibt es ein Buch und dann, wenn es passt, kann man daraus einen Film machen.
Ich habe mir eh auch überlegt, diese zwei Welten, gell, wenn du in Leoben aufgewachsen bist und zu Stinaz eine Herzverbindung hast, gell. Wie wichtig ist dir kulturelle Identität? Und was tust du von deinen Gefühlen quasi nach Leoben oder was tust du nach Stinaz? Oder kann man das überhaupt irgendwie einordnen?
Ah, das ist so schwer, ja, weil sich das bei mir so vermengt hat, ja. Und ich habe in Leoben auch wunderschöne Zeiten erlebt und im Prinzip wahrscheinlich oder ziemlich sicher ohne Leoben wäre ja mein Weg gar nicht so passiert, wie er jetzt passiert ist, ja. Aber wahrscheinlich ohne Stinaz auch nicht. Ja. Also das ist halt immer die Sache, wie viel gibt man her von sich bei den Dingen, die man macht. Und ich habe eigentlich von Anfang an immer relativ viel hergeben, sage ich jetzt einmal. Ja. Also ich habe irgendwie mit dem, wenn man das so ausdrücken möchte, mit der Heimat Ich habe da mehrere Plätze, mhm. ja, wo ich sage, da bin ich daheim. Ja.
Die aber einen besonderen Wert haben.
Die einen besonderen Wert haben, ja. Ja, wo ich merke, da mag ich die Leute, da wäre ich akzeptiert, ja, da mag ich die Gegend. Ja. Das kann mehr sein, ja. Also ich kann nicht sagen, es ist der Platz, ja.
Wir switchen jetzt einmal von den Büchern zum Kabarett. Da haben wir ja schon eh ein bisschen über deine Anfänge gesprochen. Gell? Jetzt ist es so, dass du natürlich, also was mich vor allem bei so einem Kabarettprogramm interessiert ist, du hast jetzt einerseits mal kriegt man dieses Feedback von außen über Preise und Auszeichnungen. Der erste Preis war lustigerweise der Klagenfurter Kleinkunstdrache.
Ja, der Kärntner Kleinkunstdrache, ja.
Das finde ich auch sehr lustig.
Ja.
Ursprüngliche Kärntnerin.
Ja, man hört es. Ja,
ja, genau. Ja. Und schlussendlich 2021 der Salzburger Stier, das ist einer der renommiertesten Kleinkunstpreise im deutschen, nicht nur im Sprachraum, weil den gibt es nämlich für Deutschland, Schweiz und Österreich jeweils
genau,
extra.
Ja.
Also da werden immer drei vergeben, sozusagen. Jetzt ist meine Frage ist natürlich, wie wichtig sind dir Preise und Auszeichnungen oder dieses Feedback von außen für deine Arbeit?
Lustigerweise hat sich das im Laufe der Jahre sehr gewandelt, ja. Also in Bezug auf Salzburger Stier zum Beispiel, ja. Das war, als ich mit dem Kabarett angefangen habe, war das immer der Traum, den Salzburger Stier zu gewinnen, weil man hat immer so gesagt, ja, was den Salzburger Stier kriegst, hast du das geschafft, ja, ja. Und es war, ich habe mich natürlich wahnsinnig drüber gefreut, ja. Also es kommt, weil ich mir gedacht, eigentlich, ich sage einmal, ich bin total gefreut, dass nächstes Jahr der Alex der Christian kriegt, ja. Weil in der Regel, wenn man sich so die Preisträgerinnen anschaut, kriegen das eher Leute, die, sagen wir mal, vielleicht was Spezielleres machen und nicht so was Breites jetzt wie der Alex oder ich, ja. Und war dann insofern überrascht und mich gefreut, ja. Aber es war wie oft mal Venedig, ja. Venedig ist in der Vorstellung immer schöner und wenn man dann dort ist, denkt man sich, ja, okay, ja. Und es war, ohne das jetzt zu schmälern, aber dann habe ich den gekriegt, ja, und ich war lustigerweise, weil du das sagst, ich war gerade in Klagenfurt, wo ich den Anruf gekriegt habe, ja. Und dann war das so und habe ich mich gefreut und ja, jetzt habe ich den halt, ja. Also, ja, jetzt steht er halt, nicht, bei mir daheim, ja. Und also im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, es ist mir einfach wichtiger geworden, ob ich ein Publikum habe, das auf das reflektiert, was ich mache, ja, und nicht, ob jetzt, natürlich freut man sich über jede gute Kritik, ja, aber ob der Falter jetzt mein Programm gut oder nicht gut findet, ist mir mittlerweile wirklich wurscht, ja, und das hat lang gedauert, um so frei. Ich habe immer, dann, wie ich die ersten Filme gemacht habe, da haben sie immer Verrisse im Standard. Da haben sie gesagt, Gott sei Dank, der Film hat Publikum. Ja.
Ja. Das ist eh spannend, dass es dann mit zunehmendem Alter quasi so eine andere, dass die Haltung sich verändert und dass man sich selber da ein bisschen distanzieren kann.
Ja, davon. Und man wird gelassener. Und ja. Am Anfang, da war natürlich jede schlechte Kritik und um Gottes Willen, und jetzt ist die Karriere wahrscheinlich und jetzt zerreißt mit der da so, ja. Aber in Wahrheit, also wenn ich an Leute denke, ich weiß nicht, der Michael Nirvarani, was der für schlechte Kritiken in seinem Leben, also da bis zu hin, das ist, wenn das, jetzt erkennt sogar die Journalistin ins Lachen drüber, der geschrieben hat, wenn das die Zukunft des österreichischen Kabarets, gute Nacht, der Mann wird sich nie durch, und solche Sachen, ja. Und das ist ja dann lustig, wenn man sich täuschen kann, ja. Aber es braucht wirklich eine Zeit, dass man sagt, okay, es ist eine Meinung von jemandem, ist ja okay, wenn jemandem was nicht gefällt, nicht? Und es war ja, bei mir war es total interessant, wie bei vielen meiner Kollegen, die, als sie so, sagen wir so, auf Niedermeyer-Niveau gespielt haben, ja, so 100 Leute, da waren, sagen wir, das Feuilleton oftmals sehr euphorisch, ja, toll und Wahnsinn und so. So, dann hat das Erfolg plötzlich, ist eigentlich so wie vorher, ja. Dann wird es verdächtig, ja, weil es erfolgreich ist, ja. Und dann ist es plötzlich dünn und dann ist es plötzlich irgendwie billig und reaktionär oder was weiß ich, was dir immer alles, denen alles einfällt. Und da ist es eine große Kunst zu lernen, dass man drüber steht. Ich habe das auch in meiner Therapie oft besprochen, dass man sie, jetzt hast du 500 Leute im Publikum und einer in der ersten Reihe lacht nicht. Ja? 499 lachen. Warum man sich über den Gedanken macht, ja, der nicht lacht, ja, dann gefällt es dem halt. Aber man sollte sich über die 499 gefallen, das gefällt. Ja, ja.
Das ist eh auch, das bringt mich gleich dazu, was dir inhaltlich, wie gehst du quasi heran, was zu schreiben? Also was, wann wird etwas sozusagen zu einer, das klingt jetzt echt blöd, zu einer Nummer, also zu einem Stück, weil recherchierst du, wie viel denkst du nach, woher Gedanken kommen oder wo nimmst du die Ideen her oder ist das, weil du irgendwie eine Alltagssituation beobachtest?
Ja, ja, Beobachtung, also woher, so. Ich halte mich am Tisch da. Beobachtung ist sicher ein großer Punkt bei meiner Arbeit und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass man sehr leicht über Themen was machen kann, die man entweder sehr, sehr liebt oder sehr, sehr hasst. Ah, ja, ja.
Okay.
Und das stimmt, weil da kommt eine Emotion dazu und da hat man auch so das Bedürfnis, da könnte ich was sagen dazu. Mhm. Ja. Und dann, ich bin aber so ein Baucharbeiter. Also ich bin, mein lieber Freund, der Ekel Klaus zum Beispiel, der hat einen wahnsinnigen Output. Da geht er wirklich ins Büro schreiben. Ja? Mhm. Und der kann das aber. Ja? Der kann sich wirklich hinsetzen, macht Bürozeiten und schreibt. Und ich sage, haut dann auch wieder was weg und so. Aber einfach, dass er im kreativen Schreibprozess bleibt. Ich kann sowas überhaupt nicht. Wenn ich mich hinsetze und sage, so, jetzt schreibe ich was, kommt nichts raus. Es geht einfach nicht. Ja? Es wird verkrampft, es wird...
Wie haltest du es dann fest?
Naja, ich schreibe beim Gehen eigentlich. Ja? Ich kann auch, wenn so Kreativ-Meetings sind oder wenn man irgendwas, ich kann nicht sitzen, ich muss umeinander gehen und mir das so aufsagen, ja. Mhm. Und wenn eine Idee daherkommt, ja, ich habe so immer so ein Birchel dabei, wo ich das so Notizen reinmache und dann beim Gehen im Wald tue ich halt so vor mich hin improvisieren und das tue ich mir dann halt mit dem Handy, früher noch mit dem Diktiergerät, jetzt schon mit dem Handy, einfach einreden, ja. Und dann ist gut manchmal, wenn man das so einen Tag oder zwei Tage liegen lässt und sich das dann einmal anhört und sie vielleicht denkt, na, was war das? Das kann man gleich wieder löschen. Oder sie denkt, na, die eine oder andere Passage ist gut, ja, weil ich bin jetzt auch nicht so, wenn ich jetzt einen Klaus oder den Alex in Christian hernehme, so ein guter Pointenschreiber im pointenschreiberischen Sinn, sondern ich glaube, dass meine Stärke mehr liegt, die Situationskomik einzufangen in gewissen Dingen, wie Leute einfach oder die leichte Parodie von jemanden oder von wie Menschen halt sind, weil wir sind halt auch lustige Wesen auf eine Art und Weise und da tue ich mir irgendwie leichter, ja, so. Und da irgendwann setze ich mich halt dann zum Computer und schreibe das halt so, aber meistens auch nur so in Stichworten. Also für mich ist es immer ganz furchtbar, wenn wir so Kabarettgipfel oder was machen, weil da muss man es natürlich für die Kamera und so, muss man das ausschreiben.
Okay.
Und das ist immer furchtbar.
Hast du das eigentlich auch, dass es bei deinen Programmen immer eine Nuance Improvisation gibt?
Ja.
Das ist nichts, jedes Wort fix.
Nein, ich meine, natürlich wird es dann ähnlich und so, aber es gibt immer wieder dann so Bereiche, wo man mal ein bisschen weiter ausschwimmt und dann...
Ja. Es gibt ja oft beim Kabarett die Meinung, dass die Menschen an der richtigen Stelle lachen sollen. Gibt es eine richtige Stelle?
Ach, das ist ganz schwierig. Ja. Also ich habe im Laufe eines Programms kristallisiert sich schon heraus, okay, da ist irgendwie der große Krocher und das ist manchmal geht das, manchmal nicht. Es ist aber immer anders. Ja. Es kann einmal da, also ich habe auch schon Vorstellung, dasselbe Programm von einem Tag zum anderen, am Tag 1 irgendwie brauchen die leider Sauerstoffzelt vor lauter Lachen, ja. Und Tag 2 ist irgendwie mal so 30 Minuten nichts. Ja.
Okay.
Ja. Warum auch immer, ja. Vielleicht selber, vielleicht hast du erwischt den Dreif nicht, vielleicht ist es die Dynamik in dieser Gruppe, ja. Die gerade nicht irgendwie, hast du oft gar nicht, dass die Leute nicht gefällt, ja. Ich merke das immer, wenn man da sind. Frauen immer ein sehr gutes Publikum. Wenn Frauen so herzhaft lachen, kann das sehr ansteckend sein für alle anderen und dann lachen die plötzlich auch laut, weil dann ist so ein inneres Commitment mit, oh, wir dürfen, gell, jetzt dürfen wir laut lachen. Ja. Und manchmal, wenn keiner laut lacht, dann lacht halt keiner. Ja. Mhm.
Okay. ich habe ja öfters den Eindruck, wenn ich dich jetzt von außen beobachte auf der Bühne, gell?
Ja.
Dass du dich selber oft amüsierst mit dir.
Meistens, ja, wenn wir so einen Blödsinn machen, ja.
Okay.
Also mit dem Gernot, wir haben gestern auch bei der Vorstellung, wenn man irgendwo, irgendwie da irgendein Blödsinn gesagt, und ich halte, ich beim Drehen, ich bin ja furchtbar, ich bin ja so ein Lochwurzen. Das hat ja beim Drehen manchmal schon geführt, dass wir wirklich 10 Minuten Pause machen müssen, okay. Weil ich sage, ich brauche den nur sehen und ich lache. Ja. Mhm. Und es gibt ja so Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, obwohl er nicht lacht, dass er lacht. Mhm. Ja. Ja. Da bin ich mit dem Krasnitzer Harald beim Tatort, das ist teilweise furchtbar. Ja. Was wir da gelacht haben. Ja. Ich hab nur gewusst, wenn ein Raum betritt, habe ich schon lachen müssen. Ja.
Was eigentlich sehr positiv ist.
Ja, total super. Ja, aber was die, dann haben alle einen Stress und sagen, gesagt, ja, am Anfang lachen sie mit, aber dann so, jetzt bitte, jetzt reißt es euch zusammen, weil wir müssen noch 3 Szenen und so.
Okay,
ja,
dann geht das nicht.
Ja, und ich mach da auch nicht, weil am Anfang sagen, das ist unprofessionell, du kannst nicht lachen. Ich denke, wer sagt das? Ja? Wenn ich lachen muss, lache ich. Weil es ist ja jetzt eben keine Uraufführung von einem sozialkritischen Theaterstück, sondern es ist ein Kabarettprogramm und fertig. Das ist
ein Kabarettprogramm, ja. Richtig, ja.
Und in erster Linie muss ich nicht haltungslos sein, deswegen aber in erster Linie glaube ich schon, dass es um die Unterhaltung geht.
Es geht um die Unterhaltung, ja. Jetzt hast du Solo-Programme, du hast aber auch Programme zu zweit, so wie jetzt aktuell mit Viktor Gernot, mit Manuel Rube hattest du schon 2 Programme, also Triest und Gott und Söhne. Mhm. Und was macht da den Unterschied, ob man jetzt etwas für sich alleine kreiert und produziert oder ob man das dann zu zweit macht? Und was ist überhaupt der Anlass? Rufst du sie an oder rufen sie dich an? Oder trefft ihr euch?
Ja, aber mit dem Gernot, das haben wir schon lang. Also ich weiß nicht, wie ewig wir reden, machen wir was. Und es war eigentlich immer der Zeit geschuldet, wir haben gesagt, wenn wir was machen, dann machen wir nicht irgendwie so, jeder spielt seine besten Nummern und wir machen 3 Lieder gemeinsam, sondern wir machen ein eigenes Programm. Und tragischerweise, ich weiß es noch, am 11. März 2020 sind wir bei mir gesessen und haben unser Tournee geplant und haben gesagt, schauen wir mal kurz rein in diese Pressekonferenz vom Rudi Anschauer. Ja? Mhm. Und dann hat es geheißen, es ist alles abgesagt, über 100 Leute. Ja. So, dann haben wir eigentlich weiter, weil wir uns gedacht haben, naja gut, 2-3 Monate, dann ist das wieder vorbei. Dann hat das eben doch länger. Und deswegen, wir haben dann gesagt, okay, wir machen das Programm, wenn man wirklich unter Anführungszeichen normal wieder spielen kann. Und ich finde halt bei Naturarbeit, dass man halt gegenseitig was lernen kann, ja. Und das, natürlich ist es ein Kompromiss, nicht? Weil haben wir in unserem Programm auch, der Gernot ist Jazzliebhaber und hat gesagt, du musst eine Jazznummer machen mit mir. Ich sage, ja, passt, ja. Und ich habe gesagt, du musst aber eine Austropop-Nummer machen. Weil das ist, ja, passt, machen wir, ja. Aber es ist auch beim Schreiben 2 Köpfe. Und jetzt sind wir aber auf einer ähnlichen Humorebene, was auch sehr wichtig ist, ja. Es kann beides schön sein. Mit Manuel zum Beispiel, da war auch das Interessante, dass es doch so eine Reibung gegeben hat. Das heißt, zwei unterschiedliche Typen, das kann auch sehr spannend sein, ja. Und mit dem Gernot, beim Gernot war es so, dass wir, das war das Programm, wo ich den wenigsten Druck verspürt habe, muss ich ehrlich sagen, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir machen das, was uns Spaß macht, ja. Mhm. Und das, und wir machen es für die Leute, für uns und für die Leute, ja. Und das nimmt auch einen Druck aus, dass man eben, was man vorgeht, um vollkommen wurscht ist, was das für blunzen, ja. Ja, was die sagen, ja. Wir machen es für die Leute, ja. Und da haben wir dann schon eine richtige Gaude gehabt beim Proben, ja.
Jetzt spielt ihr ja beide Gitarre, singt. Das ist ja quasi noch einmal eine Bereicherung für so ein Programm. Was war noch einmal zu meiner, hast du eher musikalische Ausbildung gemacht?
Nein, das ist sehr lieb. Ja, aber das, also der Gernot ist wirklich Musiker. Also der hat das auch studiert und der kann wunderschön singen, ja. Und das hat natürlich auch noch einen Mehrwert, ja, weil der Gernot kann auch richtig gut Gitarre spielen, ja. Ja, der Gernot ist Leadgitarrist. Du kannst auch Gitarre. Der Rhythmusgitarrist, ja. Okay. Ich spiele halt die Akkorde, ja. Und der Gernot kann dazu solieren und alles. Aber wenn du dann auch noch mit so einem richtigen Musiker auf der Bühne stehst, ja, der da dann die zweite, die dritte Stimme dazu singt oder das auch noch musikalisch aufwertet, dann ist das schon wirklich super, ja.
Es gibt jetzt ja noch einen dritten Ort, gell, den du in einem Soloprogramm schon 2006 quasi beschrieben hast, nämlich Griechenland. Gell. Mhm. Deine Liebe zu Griechenland, das weiß auch die Öffentlichkeit. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum Kapados?
Das war auch ein Zufall, hat mit der Religionsmatura zu tun.
Ah, da sind wir wieder.
Ja, ja. Na, ich war natürlich, ich war mir zu anzipft, dass ich jetzt immer gedacht, weil ich kann diesen Satz, die Schulzeit war die schönste Zeit im Leben, die kann ich nicht unterschreiben. Ja? Ich war toll in Eisenerz und so, aber ich bin echt froh, dass ich nicht mehr Schule gehen brauche. Ja, ja. Und war natürlich sehr depri und damals... Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, da gab es etwas, das hieß Reisebüro. Da ist man reingegangen, da waren Kataloge und so, und da ist einer gesessen, mhm, ja, und hat gesagt, ich buche das für Sie. Nicht? Mhm. Also unvorstellbar heutzutage. Das war ein Bekannter von uns, oder von mir, der hat im selben Haus in Leoben gewohnt, der Herr Kurter, ja, mhm, Kurter-Touristik. Und ich habe halt gesagt, Herr Kurter, ich möchte nach Griechenland. Und damals gab es noch Ultra Last Minute.
Ah, ja, okay.
Und dann hat er zwei Sachen gehabt, Kos und Kapados. Und dann, ich habe nichts gewusst, ja, ich habe nur gewusst, ich bin nach Griechenland. Und dann hat er gewusst und gesagt, ja, Kos ist halt so ein bisschen Party und da sind eh viele Maturanten und so. Und gesagt, nein, tut, ich will den ja auch nicht nur beim Feiern zuschauen und so, ja, wir haben die Matura und so. Ja, das will, ja. Und dann hat er aber gesagt, ich weiß nicht, ob der Kapados gefällt. Ja, das ist halt also die traditionellste Insel Griechenlands und eher ruhig und viel alte Leute und so. Und dann habe ich gesagt, das nehme ich. Und dann war das Liebe auf den ersten Blick, ja.
Fährst du da jährlich hin?
Ja, ja, ja.
Auch mit deinen Kindern?
Auch mit meinen Kindern. Ich war jetzt gerade in die Herbstferien, ja, mit meinen Kindern dort, ah, ja. Ich habe mir vor 8 Jahren ein kleines Häuschen dort gekauft, ja. Habe auch, das wird auch so, weil ich weiß, dass ich das in dieser Quantität, die sicher nicht die nächsten 20 Jahre machen werde, mhm, was ich mache, mhm, sondern dann eher den Lebensmittelpunkt.
Ah. Irgendwann bleibe ich dann dort.
Ja, nicht viel. Also schon immer mit der Bezug nach Österreich, ja, aber das kennt immer, also jetzt schon, weil ich bin ja immer im Jänner dort, immer im Winter.
Ah, wirklich? Mhm.
Also so ein ruhiges Inselleben, das ist absolut das, was mir taugt. Ja? Ja. Weil man merkt, es ist so einfach und das ist super. Ja? Ja. Es gibt überhaupt keinen Schnickschnack auf der Insel. Die Insel ist auch total ungeschminkt, ja. Die ist so, wie sie ist, ja. Es gibt, der Luxus ist eben, dass so ist, wie sie ist. Mhm. Und dass da nichts vorgaukelt wird auf der Insel.
Warst du zum Vergleich noch auf anderen griechischen,
ja,
Inseln,
ja,
oder,
ja,
im Festland? Oder wie?
Ich habe viel gesehen in Griechenland. Ja? Ich habe wunderschöne Plätze bereist, ja. Aber wo wir gedreht haben, Milos, eine, ja, wunderschöne Insel. Aber die wollen.
Thomas redet gerade vom Film Griechenland, ja, aus dem Jahr 2023. Ja, ja. Das ist auch ein Kinofilm.
Ein Kinofilm, so, genau, ja. Und Milos, eine tolle, schöne Insel, aber du merkst, natürlich leben die vom Tourismus, ja, ganz klar. Aber die versuchen dann so eine Hochglanzfassade dorthin zu bauen. Und das ist dann nicht mein Griechenland, also das ist nicht das Griechenland, das mir gefällt. Da gibt es dann so Pubs, die könnten in London genauso sein, ja. Mhm. Und das ist, wenn das wer will, super, ja, nur meins ist es nicht. Ich mag wirklich irgendwo im Berg in einer Taverne reingehen, wo Plastiksessel draufstehen und wo hinten die Mama in der Küche steht. Das, ja, taugt mir. Ja. Ja.
Verstehe. Kurz zu deinen Kindern. Die sind ja, wenn ich es jetzt richtig berechnet habe, mittlerweile 10 und 6 Jahre,
ja,
alt.
Genau, ja, genau, ja, ja.
Aber
die ist super vorbereitet, ja.
Was, wenn du mit ihnen jetzt in den Herbstferien in Griechenland warst, was machst du gern mit ihnen? Was unternimmst du gerne? Was tust du gerne als Papa?
Wir sind relativ viel unterwegs. Ja? Also die Kapados ist ja eine schöne Wanderinsel. Wir sind so viel auf die Berge oben. Ja? Wir waren schwimmen. Ja? Es war noch so warm, dass wir schwimmen waren. Wir haben auch ein bisschen, es gibt auf Kapados im Norden, in den Bergen, gibt es eine fast 100-jährige Frau, die dort seit ihrer Geburt lebt, in einem Haus ohne Strom. Mhm. Ja. Und die haben wir besucht, ja, das war sehr nett. Die haben wir Wasser mitgebracht, Milch mitgebracht und so, Katzenfutter und so. Und das hat die Kinder sehr fasziniert, ja, ja, dass jemand quasi wie vor 100 Jahren dort lebt.
Ja.
Die muss, wenn sie Wasser braucht, es gibt dort im Berg, wie überall in Griechenland, überall gibt es eine Kirche irgendwo. Und dort ist eine Quelle, dort holt sie Wasser. 5 Kilometer geht es hin, 5 Kilometer zurück. Ja, ja. Das hat sehr fasziniert. Ja. Ansonsten dürfen sie halt auch ein paar Sachen machen, die in Österreich, der Elias, mein bester Freund, der hat so einen Pickup, mhm, Und da dürfen sie dann hinten auf der Ladefläche sitzen und so ein bisschen um die Insel fahren.
Ja. Und wenn du jetzt mit ihnen nicht unterwegs bist, wenn du so mit ihnen da in... Was erklärst du ihnen, was du machst und tust? Weil es ist ja oft quasi, wenn jemand auf der Bühne steht und so wie deine, darf ich sagen, Ex-Frau,
die
Katharina Strasser ist ja genauso ein Bühnenmensch. Mhm. Ist es dann schwierig für die Kinder, wenn beide Eltern so Bühnenmenschen sind?
Ob es schwierig ist für die beiden, weiß ich nicht, aber sie sind schon stolz, ja.
Ja.
Ja, das merke ich schon. Also vor allem der Emil kriegt ja wirklich, der versteht ja auch wirklich schon viele Zusammenhänge und so. Und ist dann sehr stolz, wenn halt irgendwie was erfolgreich ist, auch mit seinen Freunden und so, mein Papa hat jetzt so und so viel und so. Ja. Ich bin ja sehr gespannt, ob die auch so einen Weg einschlagen werden, ja. Also es ist, jetzt sind sie noch so klein, aber so aus dem Bauch raus würde ich sagen, beim Emil nicht, ja. Ja, der Emil ist eher so ein Tüftler und Denker, ja. Und die Lieselotte voll, ja, die, weil die tut sich da dreimal umziehen, Kladl, Perücke, die geht mit Perücke in Schule und so, ja, okay. Ja. Und sie heißt plötzlich Lisa oder so, ja.
Okay. Ja. Herrlich, Kinder.
Ja.
Aber versuchst du das eigentlich zu trennen, das Berufliche und das Private?
Ja, schon.
Also
ja.
Ich meine, wie streng, so wollte ich es eigentlich wissen.
Ja. Ja, deswegen.
Also manche sind da ganz restriktiv und sagen, ich will nicht, dass die Öffentlichkeit irgendwas da irgendwie mitkriegt, gell?
Nein, was ich nie gemacht habe, ist zum Beispiel, dass Bilder existieren von meinen Kindern, ja. Und das versteht auch jeder, wenn man, weiß ich nicht, ins Musical gehen oder in den Zirkus oder was und die Leute wollen ein Foto und dann, nein, mit den Kindern, sag ich, mit mir tausend, alles gut, aber nicht mit den Kindern. Und mittlerweile sind sie da auch stolz, gell, es waren wieder Fans, Papa, gell, die haben dich wieder erkannt und so. Ja. Aber da haben wir beide auch mit der Katte, das haben wir von Anfang an gesagt, wenn sie alt genug sind und das selbst entscheiden quasi, okay, ja. Aber jetzt entscheiden wir das noch, dass wir das nicht wollen.
Ja. Ja.
Und sonst, privat, ich meine, ich lebe jetzt in Niederösterreich, auch nirgendwo, ja, und das mag ich schon gern, ja, weil da ist man dann jetzt nicht der Kabarettist, sondern am Anfang, ja, jetzt ist der da und so, das beruhigt sich dann schnell wieder. Und dann merken die Leute, der ist eh ganz normal. Ja, das ist gut. Du, der ist eh ganz normal. Ja.
Das ist ein schöner Satz, oder?
Ja, du, eigentlich, der ist ganz normal. Ja, komisch, ja. Ja. Weil ich mag ja auch so dörfliche Strukturen und ich bin auch so, ich gehe lieber zu mir, zum Wirten, als wie dann in irgendeiner hippe Bar im ersten Bezirk, es gibt irgendwie, wo die Musik eh so laut ist, dass du nicht reden kannst, ja. Da ist mir lieber, ich huck dort in meinem Wirtshaus, da kannst du rutschen, ja, da kannst du reden und das erdet ja auf eine Art und Weise.
Eine Frage habe ich schon noch, was die, weil das auch in den Medien war, wie du diese Phase gehabt hast, wo es dir psychisch so schlecht gegangen ist.
Ja.
Da steht, ist in den Medien immer zu lesen, dass du so offen damit umgegangen bist. Gell?
Ja.
Inwiefern ist man da, was die offen, also was, wie möchtest du eigentlich darauf angeredet werden? Möchtest du jetzt, frage ich nämlich quasi so umgekehrt, möchtest du noch drüber reden, wenn die wer fragt? Oder gibst du Leuten Tipps oder sagst, was heilsam sein kann?
Ja, natürlich. Das war ja, es hat mehrere Gründe gehabt. Erstens einmal, ich wollte einfach das offen ansprechen, was es ist. Damit da jetzt nicht irgendwelche Spekulationen oder was weiß ich, was hat er, oder Krebs oder irgendwas, ja.
Mhm.
Und zweitens habe ich dann schon gemerkt, dass viele das auch Mut gemacht hat, weil viele Leute einfach mit so einer Thematik, es ist halt unser Zeit, gell, es muss alles immer verfügbar, immer Verpflichtungen links, rechts und so.
Genau.
Und wenn das nicht, dann ist und so, ja. Und insofern war das schon schön. Ich habe so, wirklich so viele Briefe und Zuschriften gekriegt und so, wo Menschen dann halt mir ihr Schicksal mitgeteilt haben und was bei Erna ist. Weil die Sache ist eben, drüber reden ist der erste Schritt. Ja, weil eben in dieser Phase fühlt man sich so, als wäre man irgendwie in sich gefangen und man hat das Gefühl, alle anderen sind normal, nur ich habe irgendwas. Ja. Und ich habe aber ein großes Schamgefühl, darüber zu sprechen, weil vielleicht sagt dann wer, was tue ich nicht so oder was hast du denn und so, bist verrückt und so.
Reiß die Zaum.
Reiß die Zaum, genau, ja. Ein Giftsatz für sowas, ja. Und immer wieder auch bei den Vorstellungen und so triff ich Menschen, mit denen wir dann erzählen, dass sie es auch gehabt haben und wie sie damit umgehen. Und es ist ein Thema, das mich sicher mein Leben lang begleiten wird, ja. Es geht auch darum, dass man das akzeptiert. Natürlich bin ich durch meinen Beruf in einer luxuriöseren Situation, ja, weil wenn es mir jetzt so schlecht geht, wie es mir damals gegangen ist, ist bei mir leichter zu sagen, ich nehme mir jetzt ein halbes Jahr raus. Mhm. Das ist für viele andere Menschen schwieriger, nicht? Weil da muss der Arbeitgeber mal Verständnis haben dafür, ja, oder so, ja, aber dann brauchst du gar nicht mehr kümmern, ja, wenn du gehst, ja. Und da hat, vor den Leuten habe ich ja noch mehr Respekt gehabt. Nicht? Sicher habe ich jetzt auch nichts verdient in der Zeit, aber ich habe es überlebt.
Ja, ja. Ja.
Aber dass jemand echt den Schritt geht und sagt, okay, dann verliere ich halt die Arbeit, aber jetzt geht es wirklich um mich, ja?
Ja.
Weil ich merke, da ich zerbreche.
Ja, vor allem, ich meine, weil du natürlich eine sehr exponierte Rolle hast, weil du auf der Bühne bist, als Kabarettist, weißt du, oder als Filmschauspieler,
ja.
Das ist ja immer draußen.
Ja, genau, ja. Na, ich meine, das ist...
Oder ein großes draußen.
Ja, ja, aber diesen Deal geht man halt, ich meine, wir machen halt einen Beruf, bei dem man bewertet wird. Mhm. Ja, das ist halt so. Ja. Ich meine, der Beruf bietet ja so viele Vorteile auf der anderen Seite, ja, und so viele Freiheiten. Aber auf der anderen Seite, deswegen macht man ja auch den. Ich meine, man will ja, dass das, was man macht, die Leute gefällt und die Leute irgendwie glücklich macht, weil sonst könnte man ja daheim auch vorspielen, im Wohnzimmer allein. Ja.
Ja.
Ja. Also man will schon, dass wer sagt, boah, das war gut. Ja. Ja.
Ja.
Aber klar, das kann manchmal auch belastend sein. Ja.
Ja.
Ja. Aber es ist ja nicht immer nur eine Sache. Bei so einer Geschichte, so wie es bei mir war, das sind ganz viele kleine Bausteine, die in Summe dann halt irgendwie das ergeben. Ja.
Ja.
Und dann kann man Schritt für Schritt die Dinge wieder ins Reine bringen. Ja.
Ja.
Und das ist halt, die Abgrenzung ist da eine der wichtigsten Dinge, dass man halt sagt, nein.
Ja.
Ja, ja. Und dass man auch manchmal muss man ein Nein gar nicht begründen. Ja.
Nein.
Wieso
ja.
nicht?
Nein. Nein. Ja.
Weil man auch sagen kann, weil ich nicht mag. Ja, ja, aber das, ja, aber es ist mein Leben. Ja. Ja. Ich entscheide, ob ich was mache oder nicht.
Ja.
Und nicht du.
Aha.
Ja. Und wenn du dann angefressen bist, bist du halt angefressen.
Ja.
Aber es ist so. Ja.
Das muss man mit beiden Seiten umgehen lernen. Weil wenn ich natürlich recherchiert und wie ich so deine Biografie gelesen habe, der erste Film, den du ja da damals, so das Jahr weiß ich nicht mehr, Jenseits, ein Film für Grazer Nachwuchs, Loom heißen.
Loom, genau.
Genau, ja. Also das ist so ein Grazer Nachwuchsfilmverein,
genau, ja.
Die das gemacht haben. Und ich gedacht, du hast echt 1000 Millionen Dinge gemacht. Gell? Und irgendwann einmal wahrscheinlich ist das dann so riesig.
Ja, naja, weil es ist ja halt auch hinzukommen, dass dann Dinge auch erfolgreich wurden, wo man es auch nicht so gerechnet hat, dann gibt es ja dort auch Verpflichtungen und so. Und dann merkst du, okay, das geht sich mit 24 Stunden. Und dann hast du ein Privatleben eben auch noch, ja, das mir auch mittlerweile wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja. Nämlich auch die Zeit, natürlich mit meinen Kindern, aber mit mir selber allein. Ja. Das habe ich früher überhaupt nicht ausgehalten, ja, wenn ich mit mir allein war. Weil man schnell fad worden ist mit mir. Ja, ja. Und jetzt genieße ich sowas. Ja. Also auch niemanden zu sehen und für sich allein zu sein und sie einfach irgendwie erden auf wie auch immer. Nicht? Und das hat gar nicht so viel mit meinem Beruf zu tun, weil ganz viel Leute haben das. Mhm. Ja. Dass man sich oftmals als Letzter hinten anstellt und dann gibt es so Termine, die man für sich eintragen hat. Und das sind meistens die Termine, die man als Erster gern löscht, weil man sagt, na, dann mache ich das nächste Woche und dann helfe ich oder dann mache ich für die Ding oder für den Ding mache ich das, ja. Und darum, das klingt so leicht in der Theorie, aber wahnsinnig schwer zu sagen, na, ich hab, das ist meine Zeit, mhm, ja, und die gebe ich auch nicht her, weil ja, wer gibt mir die Zeit zurück dann, ja, mhm, wenn es soweit ist? Da gab es ein schönes Erlebnis mit dem Gerhard Polt, ja, und zwar, der Gerhard Polt ist, wir sind gesessen in einem Lokal und es kam ein Veranstalter auf ihn zu und hat halt irgendwie gefragt, ob er mal dort auftreten würde. Ja? Und der Polt hat gesagt, ja, das können wir schon machen, ja, das mache ich, wann ist das? Und dann hat der gesagt, im Oktober, da sind wir aber noch, können Sie einen Termin aussuchen? Und der Polt holt so einen Kalender aus, so einen Terminkalender, so altmodisch, und schlägt den Oktober auf und da steht nichts drin. Ja? Und dann sagt er, super, da steht nichts drin. Und er sagt, nein, da habe ich frei.
Großartig.
Das war super, weil der dann gesagt, ja, aber können Sie haben gesagt, nein, da habe ich frei. Ja.
Sehr schön.
Super. Ja,
super.
Ja. Und das ist oft Balsam für die Seele. Ja.
Jetzt gibt es ja quasi oft diese Vorstellung, jetzt kommen wir nämlich langsam zum Ende, diese Vorstellung, die beste aller Welten für deine berufliche Zukunft, wenn du dir die vorstellst. Was ich mir sagte, oft stell dir jetzt mal die beste aller Welten vor, in der besten aller Welt, was würdest du gern in der Zukunft machen? Also was wäre für dich sowas, wo du denkst, das würde ich noch gern machen? Oder das ist jetzt etwas, was ich noch nicht ausprobiert habe, aber das will ich noch unbedingt ausprobieren.
Also beruflich bin ich sehr zufrieden mit dem, so wie es ist. Es gibt schon vielleicht ein, zwei so Filmprojekte, die ich gern ausprobieren möchte. Also es gibt besonders ein Buch, das mich sehr gefesselt hat, das würde ich gern einmal umsetzen. Aber ansonsten, muss ich ehrlich sagen, habe ich, wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe, ja, und was so meine Ziele waren, ja, habe ich viel, viel mehr erreicht, als ich mir jemals vorgestellt habe. Okay. Ja. Und insofern, und ich bin auch drauf gekommen, es ist gar nicht so viel, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ja. Insofern weiß ich, dass ich das jetzt sind meine Kinder 10 und 6, also so in 10 Jahren, sage ich jetzt einmal, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in den vom vierten Gang vielleicht in den zweiten zurückschalte, ja. Und das so, weil dann bin ich 50 oder über 50 und dann denke ich mir, man ist ja nicht alt, aber dann bin ich 50, dann habe ich, wenn es gut geht, ja, habe ich noch 25 Sommer, ja. Das ist gar nicht so viel, ja. Und deshalb denke ich mir, ich mache das dann eigentlich so, wie der Steinbecker Gerd oder SDS das gemacht haben, dass man sich zurückzieht und vielleicht alle zwei Jahre eine kleine Tournee macht und schaut, mag das noch jemand sehen? Schreiben kann man immer, ja. Aber dann möchte ich schon wirklich ein bisschen reisen. Es gibt noch so viele Sachen, die ich sehen möchte, ja. Sibirien, ich möchte unbedingt sibirische Hinterland sehen, ja. Das ist so der Plan für die Zukunft, ja.
Ja, ja, Thomas, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Echt, Dankeschön, dass wir zu dir ins Hotel kommen durften mit unserem mobilen Studio.
Ja, sehr schön, ja.
Danke, lieber Alex, für die Produktion.
Danke, Alex.
Ja. Oder beziehungsweise das Pod, sage ich gleich dazu.
Ja.
Ja, danke, dann viel Erfolg noch mit den Lotterbuben.
Dankeschön.
Und auch mit deinen Stinazza-Delikatessen bist du auch noch unterwegs.
Bisschen, ja. Ja, immer wieder.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Danke.
Dankeschön.
Ja, tschüss.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.